Unser lieber Vater, wir danken dir für die Ruhe, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir für den gestrigen Sabbat, den wir genießen durften. Die Gemeinschaft mit dir und mit deinem lieben Sohn und mit den heiligen Engeln. Und die Gemeinschaft untereinander. Wir danken dir, o Vater, dass du uns so sehr liebst, dass du das unendlich große Opfer auf dich genommen hast, deinen Sohn für uns zu geben. Und wir danken dir, dass du uns sein Leben nicht nur für die Welt geschenkt hast, sondern auch uns, der Welt. Wir wissen, dass wir sein Leben in uns haben, in dem Moment, wo wir glauben. Und wir bitten dich, o Vater, dass du für jeden Einzelnen diese Erfahrung wahr machst, ohne die niemand das Himmelreich sehen wird. Wir danken dir, o Vater, dass wir wissen können, dass nicht Erkenntnis uns rettet, sondern dein Sohn, Jesus Christus. Wir danken dir, dass er durch seine Gnade, dass wir alles im Glauben annehmen dürfen, dass er alles getan hat. Und dass wir in Dankbarkeit uns in ihm, in dieser perfekten Erlösung ausruhen dürfen. Und dass er in uns alles bewirkt, alles das, was wir nicht tun können. Du hast diese Botschaft schon einmal 1888 gesandt. Und Herr, bitte, lass es nicht zu, dass wir es heute genauso abweisen, dass wir sie so leichtfertig behandeln wie damals unsere Geschwister. Wir danken dir, o Vater, für deine unendliche Güte und Gnade uns gegenüber in Christus. Und dass wir jetzt auch weiterhin uns mit deinem Wort, mit deinem Evangelium, mit dem ewigen Evangelium, das die dreifache Engelsbotschaft ist, beschäftigen dürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen, o Vater, dass du jetzt wieder dieses Licht scheinen lässt und dass wir Anteil haben dürfen an diesem Licht. Öffne das Herz eines jeden Einzelnen und zeig uns, o Vater, wie vollkommen du die Erlösung für uns schon bewirkt hast in deinem Sohn vor 2000 Jahren. Im Namen Jesu danken wir dir von ganzem Herzen und nehmen es, möchten es im Glauben wie Kinder annehmen und danken dir. Amen. So, wir beginnen etwas zu früh und haben das Lied, den Gesang fallen lassen. Das können wir vielleicht danach nachholen, damit wir gleich einsteigen können, sonst wird es, glaube ich, zu spät. Und so möchte ich gleich beginnen. Wir haben heute viel, viel geplant. Ich hatte ein sehr schönes Gespräch vorhin mit den Täuflingen. Und sie sind zuversichtlich. Und wir haben schon ein wenig über das Thema heute gesprochen. Und wir hatten einen Segen dadurch. Und wir möchten diesen Segen euch weitergeben heute. Es geht um die völlige Erlösung. Und es hat zu tun auch mit Taufe. Wir werden sehr viel über Taufe hören. Und das gilt nicht nur für die Täuflinge, sondern für jeden Einzelnen von uns. Und an jeder Frage sich selbst, habe ich das so erlebt? Kann ich sagen, dass Christus in mir lebt, so wie es die Schrift sagt? Oder ist das für mich eine Erfahrung, die irgendwo in der Ferne liegt? Und ich kämpfe immer noch mit meinen Sünden. Für all diejenigen, die mit ihren Sünden kämpfen und versuchen, die Gebote Gottes zu halten, für all die ist heute ein wunderschöner Tag. Denn wir hören heute die Medizin gegen unser Problem. Und wer diese Medizin nicht annimmt, für den möge der Herr das Herz bewegen, dass er das irgendwann sieht und annimmt. Aber wenn wir das nicht verstanden haben, dieses Thema Gerechtigkeit durch den Glauben ist das Einzige, wodurch uns Gott seine Gerechtigkeit mitteilen kann und geben kann. Und ohne die niemand das Himmelreich sehen wird. Wir brauchen die Gerechtigkeit Gottes. Keiner, der nicht so gerecht ist wie Gott, wird in den Himmel kommen. Erkenntnis rettet uns nicht, haben wir gesagt. Denn wie viele Katholiken gibt es, die so viel lesen? Und Protestanten, die so viel lesen in der Schrift und so viel studieren? Und dies wissen und das wissen? Und was ist mit den ganzen Theologen, die so viel Wissen sich angehäuft haben? Die Formel für das ewige Leben heißt nicht, je mehr ich weiß, desto geretteter bin ich, desto geheiligter bin ich. Nein, sonst wäre der Schlauste der am gerettetsten. Jemand, der am klügsten ist, der wäre am meisten gerettet. Was ist mit dem anderen, der geistig behindert ist? Was ist mit dem anderen, der diese Krankheit hat, wie ein Kind sich benimmt, auch im Erwachsenenalter? Was ist mit all den Menschen, was ist mit den Kindern, die das nicht verstehen können, die all diese theologischen Dinge überhaupt nicht begreifen? Aber eins kann jedes Kind begreifen. Vielmehr noch. Christus sagt, wenn ihr nicht werdet wie eines dieser kleinen Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht sehen. Warum? Weil wir müssen so werden wie die Kinder in Bezug auf den Glauben. Wenn eine Mutter oder ein Vater dem Kind erzählt, schau mal, das ist das ABC, das ist ein A, das ist ein B und das ist ein C, das Kind nimmt es sofort an und glaubt es. Das Kind verlangt nicht nach einem Beweis. Oh, Papa, das musst du mir erstmal beweisen. Warum ist ein A ein A? Habt ihr das schon mal gehört? Nein, das Kind glaubt es sofort. Okay, aber ein A ist ein A. Und kein Mensch auf dieser Welt bis heute hat einen Beweis dafür verlangt, für das ABC. Es gibt doch keinen Beweis. Wer möchte das beweisen, dass ein A wirklich ein A ist? Wenn ich das Kind lehren würde, von klein auf, dass ein B eigentlich ein A ist, würde das Kind so aufwachsen und es würde die Wörter ständig falsch lesen. Es würde in Fleisch und Blut übergehen. Nun, so ist es bei uns im Glauben. All das können wir nicht verstehen. Wir können auch keine Beweise dafür verlangen. Was bedeutet es, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, dass er für uns Mensch wurde? Ein Geheimnis. Schwester Weiß sagt das deutlich. Und die Schrift sagt das. Was bedeutet es, dass er mich vollkommen erlöst hat, dass er mir sein Leben gibt, dass er in mir lebt? Für all diese Dinge, für unseren logischen Verstand, ist ein Geheimnis. Wir können es nicht begreifen, aber wir können es glauben. Warum? Weil Gott es sagt. Weil Gott es sagt und Gott ist der Schöpfer, vergiss es nicht. Wenn Gott spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht da. Nicht, weil er nicht lügen will, sondern nicht, weil er nicht lügen kann. Denn wenn er spricht, in diesem Moment setzt sich die ganze Materie in Bewegung und formt genau das, was sein Wort gesagt hat. Das ist die Schöpfermacht Gottes. Die unterscheidet sich von unserem Wort. Nun, vor 1500 Jahre vor Christus hat Christus schon einmal, oder hat Gott schon einmal Israel, an Israel gezeigt, objektiv gezeigt, was er subjektiv mit dem Volk Israel auf geistlicher Ebene, er hat also äußerlich, leiblich gezeigt, was er innerlich, geistlich mit Israel wirklich vorhat, mit uns, mit allen Menschen eigentlich. Und der Auszug, ich spreche vom Auszug aus Ägypten, Israel, damals als sie aus Ägypten auszogen, ist ein Sinnbild, ist ein Symbol für den Tod Christi am Kreuz. Und vor 2000 Jahren, als Christus auf dem Kreuz starb, geschah genau das, was 1500 Jahre vor Christus bei dem Auszug aus Ägypten schon einmal von Gott dargestellt wurde und symbolisch gezeigt wurde, was Gott mit uns vorhat. Und es ist hochinteressant, wenn wir die Geschichte von Israel ein wenig betrachten, und das wollen wir jetzt tun in dieser Stunde, werden wir sehen, wie vollkommen Christus die Erlösung vollbracht hat. Wie vollkommen Gott alles geplant hat und wie vollständig er jeden Schritt auf unserem Weg vollbracht hat, so dass wir alles nur noch annehmen brauchen und sagen müssen, danke Vater. Wie ein kleines Kind. Ein Kleinkind ist interessant, ein Kleinkind. In welchem Alter sind Kleinkinder? Man bezeichnet die Kinder von 2 bis 4 Jahren ungefähr als Kleinkinder. Nun, in diesem Alter hat man nicht die Kraft oder die Geistesgabe, Dinge zu tun oder für sich selbst Entscheidungen zu treffen. Sondern man ist vollkommen abhängig von den Eltern. Man begreift zwar, es ist das Alter, wo man beginnt, Dinge zu begreifen, Realitäten zu sehen und zu erfassen mit dem Verstand, aber man ist vollkommen abhängig vom Vater und von der Mutter. Und so sollen wir sein, sagt Christus. Wie Kleinkinder. Uns einfach führen lassen, wo der Papa hingeht, dort gehen wir hin. Und so ist es mit Gott und uns. Nicht, wenn es um die Erkenntnis geht, verstehen wir das nicht falsch. Wir können nicht sagen, oh, Christus hat gesagt, ich muss nicht alles aus der Schrift wissen. Nein, das heißt an einer anderen Stelle, wenn es um die Ungerechtigkeit geht, seid wie kleine Kinder. Wenn es um die Wahrheit aber geht, seid wie erwachsene Männer und Frauen. Aber wenn es um den Glauben geht wiederum, seid wie kleine Kinder. Denn es geht hier um Dinge, die wir nicht begreifen können. Selbst wenn Gott uns mit uns sprechen würde, ist es so, als würden wir einem Hund Algebra beibringen wollen oder fortgeschrittene Mathematik oder irgendetwas. Wir würden sagen, die Wurzel aus 563 und der Hund würde nur hecheln und mit dem Schwanz wedeln, hätte keine Ahnung. Oder wenn wir mit einer Ameise sprechen würden und komplizierte Aufgaben der Ameise stellen würden. Die Ameise versteht das nicht, genauso sind wir. Ich möchte nicht die Menschlichkeit auf eine niedrige Stufe haben, aber ich möchte den Unterschied zeigen zwischen Geschöpf und Schöpfer. Das ist ein riesiger Unterschied und noch viel größer, als wir es uns vorstellen können. Also selbst wenn Gott es uns sagen würde, in den einfachsten Worten, wäre es für uns so hoch, dass wir diese Dinge überhaupt nicht verstehen würden. Deswegen müssen wir die Dinge im Glauben annehmen. Wir müssen sie glauben und fest darauf vertrauen, dass das, was Gott sagt, auch wirklich so ist. Dass das Wort, das Gott spricht, genau das tut, was das Wort sagt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Das ist Rechtfertigung durch den Glauben. Das Vertrauen auf das Wort, dass das Wort genau das ausführt und tut, was das Wort sagt. Und deswegen waren die Pioniere so einzigartig. Ich weiß, wenn wer in den Schriften von Wagner und Jones liest, der merkt, und auch Schwester White, der merkt sofort, dass sie das Wort Gottes sofort verbindlich so annahmen, wie es da steht. Und das ist interessant. Wenn Sie lesen, Christus sagte so und so, so haben Sie es geglaubt und Sie haben es gelebt. Sofort. Ohne zu murren, ohne zu Fragen zu stellen, sondern Sie haben es geglaubt. Das ist interessant, da gibt es eine Aussage von, ich glaube, Cottrell, einem der Pioniere, und er sagt, wenn die Schrift sagt, dass Christus Gottes Sohn ist, so glaube ich es. Wenn es heißt, dass Christus für uns gestorben ist, so glaube ich es. Wenn es heißt, dass er gezeugt wurde irgendwann in der Vergangenheit, dass er aus dem Vater hervorging, so glaube ich es. Ich behaupte nicht, das unendlich ergründen zu wollen, und das war auch, was Wagner sagt, und das ist so erfrischend, wisst ihr, Geschwister. Dass wir nicht unter dem Druck stehen, alles erklären zu wollen, denn wir Adventisten, gerade Adventisten, sind so verbissen darauf, alles in Glaubensüberzeugungen zu formulieren und alles technisch korrekt aufzuzeigen und richtig dem Ablauf nach und alles. Wir sind so penibel und wir sind so kleinlich in diesen Dingen und so exakt wollen wir immer sein, dass wir zu technisch geworden sind und die Segnungen, die da darin enthalten sind, haben uns verlassen. Sie sind in uns nicht mehr wirksam. Denn wir betrachten den Buchstaben und versuchen alles richtig auszulegen und denken, Erkenntnis, wir wissen so viel und die ganze Welt weiß nichts. Geschwister, es geht nicht um Erkenntnis. Und ich sage das mit Nachdruck. Es geht nicht um Erkenntnis bei der Lösung. Es geht um Erkenntnis des Evangeliums. Ja, um die Information des Evangeliums. Wer ist Christus? Was hat er für mich getan? Aber ein kleines Kind, das nicht versteht, was 2300 Abende und Morgen sind, ein kleines Kind, das nicht versteht, was dies oder jenes ist, oder diese ganzen tiefen Dinge, die wir Adventisten als wichtige Punkte des Glaubens bezeichnen. Ein kleines Kind hat keine Ahnung, ein kleines Kind kann aber akzeptieren, Christus ist dein Erlöser und Christus hat dich befreit und das Kind ist gerettet. Das ist das Wunderschöne dabei. Und deswegen muss die Welt nicht etwas hören, nicht nur etwas hören, sondern sie muss etwas hören und sie muss etwas sehen, was stattgefunden hat in uns. Und das ist ein viel größerer Beweis, als mit dem Mund zu bekennen. Denn wie Paulus sagt, selbst wenn ich mit dem Mund bekennen würde und sagen würde, alle Weisheit und in Engelszungen reden würde, aber hätte die Liebe nicht, so wäre ich eine klingende Schelle und ein tönendes Herz. Es nützt gar nichts, wenn es im Leben nicht sichtbar ist, dass das, was du glaubst, auch funktioniert, Geschwister. Funktioniert in eurem Leben. Wenn es nicht funktioniert, wirft es über Bord. Werft es weg. Es hat keinen Sinn. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir wollen doch in den Himmel. Keines besser von uns, keines schlechter. Wir sind alle die verkommenen, schlechten Kreaturen. Die schlechtesten im ganzen Universum, die es gibt. Zusammen mit den gefallenen Engeln und mit Satan. Aber da, gerade in der Zeit, als wir die schrecklichsten Kreaturen waren, da hat uns Gott erlöst. Das ist die Liebe Gottes. Wir finden Gefallen an Kindern, die uns anlächeln. Süße Kinder, die auf uns zukommen, oh, wie gern haben wir sie. Aber wenn ein Mensch mit Zorn zu uns kommt, dann haben wir Probleme mit ihnen. Die können wir nicht lieben. Da haben wir eine Blockade. Gott ist anders. Du kannst Gott antun, was du willst. Er reagiert immer mit Liebe. Du kannst ihm tun, was du willst. Er liebt dich immer. Und deswegen geht er uns nach, immer wieder bis zum Schluss und fleht uns an. Mit ewiger Liebe habe ich dich gezogen, sagt der Jesaja. Mit ewiger Liebe habe ich dich gezogen, aus lauter Güte. Das ist wunderbar. Wer das begriffen hat, der versteht den Charakter Gottes. Und der ist so fasziniert von dem Herrn, dass er sagt, ich hasse mein eigenes Ich. So ist Christus und so bin ich. Und ihr braucht nur einen Rückblick in euer Leben zu wagen. Und ihr werdet erkennen, was ihr seid. Schreckliche Kreaturen. Ich kann nur für mich sprechen, nicht für euch, Geschwister. Aber ich weiß, was in Menschen steckt. Denn kennt man einen, kennt man alle. Warum? Weil wir alle von Adam kommen. Weil wir alle von Adam kommen. Und keiner unterscheidet sich, weil alle dasselbe Leben haben. Es sei denn, er ist ein Außerirdischer. Das gibt es nicht. Es gibt zwar andere Kreaturen auf anderen Planeten, aber die sind nicht hier auf der Erde. Das ist der Punkt. Wir alle sind Nachkommen Adams und haben so das gefallene Leben in uns. Nun, gehen wir über zu der vollkommenen Erlösung veranschaulicht am am Auszug Israels aus Ägypten. Wir haben gesagt, vor 2000 Jahren hat Christus die vollkommene Erlösung vollbracht. Und wir wollen das jetzt in Einzelheiten betrachten am Volk Israel. Wenn wir 1. Korinther aufschlagen. Schlag mit mir 1. Korinther auf. 1. Korinther Kapitel 10. Und lesen hier die ersten 4 Verse. Verse 1 bis 4. Da heißt es, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen. Und das sind die Verse, die wir gebrauchen werden. Die ganze Predigt über. Auf diesen Versen basierend wollen wir vorwärts gehen. Also beachtet jedes Wort, das wir lesen. Paulus sagte zu den Korinthern, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Diese 4 Verse. Nun, das Erste, was uns auffällt in diesen Versen, diesen 4 Versen, dass ein Wort 5-mal wiederholt wird. Und das ist das Wort alle. Nun, dieses Wort sollten wir uns einprägen in unseren Verstand. Alle sind rausgekommen. In Jesaja heißt es, keine Klaue blieb übrig. In Ägypten, blieb zurück in Ägypten. Keine Klaue sogar. Alles ist ausgezogen, was Israel war. Wenn wir das als Symbol nehmen und heute als Schatten und heute die Realität, was bedeutet dieses Alle? Ganz Israel, das bedeutet die ganze Welt. Ob die Welt das will oder nicht will. Das steht nicht zur Debatte. Gott hat objektiv an jedem einzelnen Menschen gehandelt in Christus. Wir haben sehr oft gehört, Christus hat alle Menschen erlöst. Aber tief innerlich glauben wir es nicht. Christus hat die Erlösungstat für jeden einzelnen Menschen vollbracht. Und genau das will Paulus hier ausdrücken. Die ganze Welt ist mit einbezogen. Und deswegen musste ganz Israel ausziehen. Alle. Erwachsene, Kinder, alte Menschen, junge Menschen, egal was, alles, sogar das Vieh, das mit ihnen war, das ihnen gehörte, nahmen sie mit. Und viel Beute aus Ägypten auch. So, alle sind ausgezogen, heißt es hier. Israel ist die ganze Welt. Ganz Israel ist die ganze Welt. Wenn es um den Erlösungsplan geht, sieht Gott 2 Menschen. Er sieht den ersten Adam und er sieht den zweiten Adam, welcher ist Christus. Es geht um 2 Menschen. Im ersten Menschen, im ersten Adam, sind wir alle verdammt. Wir sind von Geburt an, haben seine Natur und sind im ersten Adam. Weil wir seine Existenz in uns haben. Wir haben seine Gene. Ich habe 5 Finger, weil Adam 5 Finger hatte. Ich habe Haare am Kopf, wir haben das letztes Mal gesagt. Ich habe 2 Beine. Selbst die äußerlichen Gene zeigen es, aber das innerliche Leben. Adam konnte nur das weitergeben, was er hatte. Und deswegen ist jeder einzelne von uns ein Klon Adams, wenn ihr es so haben wollt. Versteht das nicht falsch, wenn es um das Leben, um die Existenz, um die Natur geht. Wir sind alle Individuen. Aber wir haben alle dieselbe Existenz, dieselbe korrupte, kaputte Natur in uns, die Adam besaß. Nun, im ersten Adam sterben alle, das haben wir gelernt letztes Mal. Im zweiten Adam, genauso, ohne unser Hinzutun, werden alle gerettet. Oder wurden vor 2000 Jahren, aus unserer Perspektive, heutigen Perspektive, alle gerettet, alle erlöst. Deswegen heißt es hier, und Paulus betont das mit 5-mal wiederholen. Er sagt, alle, ganz Israel, und das bedeutet die ganze Welt. Die Welt hatte da kein Mitspracherecht, genauso wie wir kein Mitspracherecht hatten im ersten Adam. Keiner konnte sich erwählen, will ich im ersten Adam sein. Ist auch nicht interessant für uns. Wenn wir das leugnen, dass wir die Sünde Adams vererbt haben, dass wir die sündige Natur Adams vererbt haben, geerbt haben, dann verleugnen wir auch genauso auf der anderen Seite, dass Christus für uns alles getan hat und wir in ihm das ewige Leben haben. Also das eine kann ohne das andere nicht existieren. Ist ein Prinzip. Im ersten Adam sterben alle, im zweiten Adam leben alle in Christus. Nach dem Passa, als sie das Passa eingenommen hatten, Israel, zogen sie aus. Sie mussten es im Stehen einnehmen, sie waren auf der Flucht. Und sie gingen raus. Sofort als sie draußen waren aus Ägypten, waren sie unter der Wolkensäule. Um genau zu sein, tagsüber unter der Wolkensäule und nachts unter der Feuersäule. Gott hat ihnen in seiner Liebe alles geschenkt. tagsüber, damit die Hitze nicht zu stark, damit die Sonne nicht zu stark auf ihr Haupt schien, hat ihnen eine Wolkensäule gegeben. Eine Klimaanlage, könnte man sagen. Nacht, damit sie nicht frieren in der Wüste, hat ihnen eine Feuersäule gegeben. Und es war warm, die ganze Luft. Es war angenehm. Die ganzen 40 Jahre über, in der sie in der Wüste wanderten, mussten sie nicht einmal die Schuhe wechseln. Wusstet ihr das? Sie haben nicht einmal die Schuhe gewechselt. Die Schuhe sind mitgewachsen. Das war die Gnade Gottes. Alles, was sie tun brauchten, war Vertrauen und Gehen. Vertrauen und Gehen. Nichts sonst. Nichts sonst. Nun beachtet, das ist ein Sinnbild, das ist ein Symbol für uns heute, was Christus in uns bewirkt hat, für uns getan hat. Die Israeliten hatten keinen Teil daran, außer dass sie gehorchten. Gott hat ihnen gesagt, gehorcht. Und sie waren draußen und dann waren sie natürlich am Roten Meer angelangt. Und dann das Meer vor ihnen, die Ägypter hinter ihnen mit Ross und Wagen, die großen Berge um sie herum, keine Fluchtmöglichkeit. Und dort stehen sie, Tausende und Abertausende, wie wir wissen, waren es dann in den 40 Jahren 2 bis 3 Millionen Menschen gewesen. Aber als sie ausgezogen waren, diese riesige Masse von Menschen und die Herrscher des Pharao kamen hinter sie her, die Soldaten, und wollten sie vernichten. Und vor ihnen lag das Meer. Aussichtslose Lage. Und sie stehen geblieben, haben angefangen zu jammern und haben gesagt, oh Gott, jetzt, du hast uns rausgeführt, damit wir hier umkommen. Und Gott sagt, was habe ich euch gesagt? Geht vorwärts, was kümmert ihr euch um den Rest? Überlasst das mir. Was bleibt ihr stehen? Schaut, dass ihr vorwärts kommt. Habe ich gesagt, dass ihr stehen bleiben sollt? Aber Herr, da ist doch das Meer, was sollen wir ertrinken oder was? Was habe ich euch gesagt? Schaut, dass ihr vorwärts kommt. Das ist nicht euer Problem. Das Meer, die Probleme, die Sünde in unserem Leben, das ist nicht unser Problem. Und das hat er bewiesen, wer das getan hat für sie. Interessant. Es gibt da einige Kleinigkeiten. Ihr werdet sicherlich, wenn ihr dieses Thema studiert, vielleicht noch mehr Details darin finden. Ich habe die wichtigsten Details rausgenommen aus dieser Geschichte. Ich war überwältigt, als ich das studiert habe. Aber interessant ist die Wolke zum Beispiel. Die repräsentiert die Gegenwart Gottes, den Geist Gottes. Und es heißt dann in den Schriftstellen, die wir gelesen haben, 1. Korinther 10, 1 bis 4. Dort heißt es, dass sie wurden alle in Mose hineingetaucht, in die Wolke und in das Meer. Die Wolke ist der Geist, Taufe mit dem Geist. Das Wasser symbolisiert den Tod, die Mitkreuzigung mit Christus. Beachtet das sehr. Gott hat uns diese Geschichte aufschreiben lassen, damit wir die Erlösung besser verstehen. Nun, die Wolke ist die Gegenwart Gottes. Und als sie aus Ägypten auszogen, waren sie in der Gegenwart Gottes, ob es ihnen passte oder nicht. Das stand nicht zur Debatte. Sie waren alle in der Gegenwart Gottes. Was sie daraus machten, war ihr Teil. Ägypten, was ist Ägypten? Ägypten ist die Welt, Satans Herrschaftsgebiet, Sünde, das symbolisiert Ägypten, das wissen wir. Das Fleisch, der alte Mensch, all das ist Ägypten. Wenn wir weitergehen, der Herr holte sie aus Ägypten heraus, ebenso die ganze Welt in Christus. Objektiv von Gottes Seite her. Aus Gottes Blickwinkel, aus seinem Standpunkt. Alle zogen durch das Meer. Das Meer, haben wir gesagt, ist die Taufe. Ist die Mitkreuzigung mit Christus. Alle zogen durch das Meer. Es blieb nicht einer zurück. Die ganze Welt wurde in Christus mit einbezogen, als er starb. Und bekam objektiv aus Gottes Sicht das neue Leben, das wir durch den Glauben aktivieren müssen. Ägypten lag hinter ihnen. Als sie durch das Meer durchgezogen waren und auf der anderen Seite waren, waren sie neue Menschen. Warum neu? Sie waren befreit von Sünde, von der Welt, vom Herrschaftsgebiet Satans, vom alten Menschen, von der alten Natur. All das, was Ägypten symbolisiert, lag hinter ihnen. Und das Meer trennte sie davon. Sie waren also vollkommen geschieden durch das Meer. Das Meer ist der Tod, haben wir gesagt. Der Kreuz ist tot. All das Ägypten konnte sie nicht mehr berühren. Sie waren freie Menschen. Sünde kann uns nicht berühren. Wir sind neue Menschen. Und wir sagen, Moment einmal, Sünde kann uns nicht berühren, aber wir sind doch nicht. Wir sind genauso mit Christus gestorben. Deswegen studieren wir das ja. Israel ist durch das Meer gegangen. Und es ist interessant zu bemerken. Israel ist durch das Meer und sind auf der anderen Seite wieder raus. Nun, wer hat das Meer geteilt? Waren das die Israeliten? Haben sie mit viel Mühe und Not das Wasser weggeschöpft, bis sie dann durchkonnten? Nein, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann ein Meer nicht wegschöpfen.
Nein, Gott hat es getan für sie. Der Tod, unser Tod, die Neugeburt, bewirkt Gott. Das ist nicht etwas, was wir tun aus unserer guten religiösen Leistung. So fromme Übungen, wir gehen in die Gemeinde und lesen die Bibel und so weiter. Hat damit nichts zu tun. Es ist ein Geschenk Gottes, weil wir es nicht schaffen. Wer von euch hat versucht, das Meer wegzuschöpfen? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit und genau dieses Bild zeigt für uns. Deswegen hat Israel gejammert, sie haben gedacht, jetzt kommen sie um in dem Wasser oder werden umgebracht von den Ägyptern. Aber das war nicht der Fall. Gott selbst hat eingegriffen. Und zwar durch wen? Wer musste dastehen mit dem Stock in der Hand, mit dem Stab in der Hand? Und Mose. Mose war ein Sinnbild für Jesus, für Christus. Ganz klar. Also alles ist ein Symbol. Mose stand stellvertretend für Christus. Alles, was Gott tat, tat er durch Mose. Mose musste das Wasser teilen oder musste zu dem Wasser sprechen und das Wasser teilte sich durch die Kraft Gottes. Er musste zu dem Felsen sprechen und der Fels gab ihnen zu trinken und so weiter. Alles geschah durch Mose. Alles geschieht heute durch Christus und nichts geschieht ohne ihn. Das ist sehr wichtig. Wir haben die Erlösung in Christus, nicht außerhalb von ihm. Ein etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir verstehen müssen. Gott taufte die ganze Menschheit auf Golgatha in den Tod Jesu hinein. Wir sind mitgekreuzigt mit Christus. Aus Gottes Standpunkt. Deswegen ist diese Erlösung vollkommen. Alles, was wir tun müssen, ist, das zu glauben, im Glauben anzunehmen und dafür zu danken, dass es so ist, dass wir es anerkennen. Glaube, haben wir gesagt, Rechtfertigung ist zu vertrauen, dass das Wort genau das tut, was das Wort sagt. Nun, wenn das Wort sagt, ihr seid in den Tod Christi getauft, deswegen sagt Paulus, ja, wisst ihr das denn nicht, dass wir alle, die auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Wenn wir im zweiten Vers noch einmal lesen, hier heißt es, und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Sie wissen, wir haben gesagt, Mose steht symbolisch für Jesus Christus. Das Hineintaufen in eine Person, Mose im Meer, Christus auf Golgatha, die ganze Menschheit in Christus auf Golgatha, bedeutet, dass alle Menschen mit dieser Person identifiziert wurden. Mit Mose, alles was Mose geschah, geschah ganz Israel, weil Israel Mose nachging. Alles, was Christus geschah, geschah der ganzen Welt. Das ist sehr, sehr wichtig. Der ganzen Welt. Nur wer im Unglauben das nicht annimmt und das nicht begreifen kann, dass das alles geschehen ist, weil das so fantastisch klingt. Alles ist geschehen, ich brauche es nur noch anzunehmen, durch den Glauben mich hinsetzen und dankbar sein und den ganzen Tag auf Christus zu sehen. Für viele ist das eine Torheit und ein Stolperstein. Das Evangelium, deswegen sagt Paulus, das Evangelium ist für viele ein Stolperstein. Sie können es nicht begreifen. Was soll es heißen? Ich habe keinen Anteil dran. Wenigstens ein kleines Stückchen. Wenigstens die Lorbeeren für einen kleinen Teil im Erlösungsplan. Gar nichts. Alles ist Gottes. Deswegen heißt es in Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr erlöst, nicht durch Werke, damit sich ja niemand rühme. Alles, was diese Person also geschah, Mose, geschah ganz Israel. Alles, was Christus geschah, geschah der ganzen Welt. Aus Gottes Sicht, wenn wir in 2. Korinther 5, schlag da mal mit mir 2. Korinther auf. 2. Korinther 5, Vers 14. Lesen wir ab 14. 2. Korinther 5, ab Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und Paulus sagt, wir sind überzeugt, dass es so ist. Er fragt nicht, er sagt, wir Christen, wenn er sagt wir, spricht er zu den Christen, er spricht zu den Christen in Korinth. Und er sagt, wir Christen sind doch überzeugt. Wenn jemand von etwas überzeugt ist, was ist er dann? Er weiß es, deswegen ist er überzeugt. Er glaubt es von ganzem Herzen, er vertraut darauf, blind würde seine Hand ins Feuer legen dafür. Er sagt, ich bin überzeugt, wir sind überzeugt, dass wenn einer gestorben ist, Christus, für alle, so sind wir alle mit ihm gestorben. Das ist eine Tatsache, die im Glauben angenommen werden muss. Dann heißt es weiter, und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Das bedeutet, wir sind alle gestorben. Und alles, was uns früher betraf, was wir waren, ist Vergangenheit. Alles ist vergangen. Siehe, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden, heißt es. Nicht wahr? Alles ist neu geworden. Meine ganze Natur ist ausgewechselt. Ich bin von nun an Christus. Und das ist meine einzige Identität. Jeder Einzelne, der glaubt, ist ein Teil, ist ein Glied am Leib Christi und somit Erbe Gottes und Miterbe Christi. Das ist herrlich, wenn wir das Evangelium in seiner vollen Tragweite begreifen. Und auch wenn wir Christus gekannt haben, nach dem Fleisch, wie wir ihn, als wir noch fleischlich waren, betrachtet haben, so kennen wir doch jetzt ihn nicht mehr. Weil wir jetzt ihn geistlich bewerten. Geistliche Dinge müssen geistlich bewertet werden. Die Israeliten kamen aus dem Meer als neue Geschöpfe, als wiedergeborene Menschen. Ägypter, was geschah, das ist auch ein interessanter Punkt, was geschah denn mit den Ägyptern? Die Ägypter zogen auch in das Meer hinein. Was geschah mit ihnen? Sie sind alle umgekommen, sie sind alle ertrunken. Das ist interessant. Wer sind denn die Ägypter? Ein Symbol für die Sünde, für den alten Menschen. Der alte Mensch, beladen voller Sünde, mit einer sündigen Natur, mit einer kaputten Natur. Der alte Mensch ist tot im Wasser. Auf der anderen Seite kommt der neue, befreite Mensch raus. Die Knechtschaft ist nicht mehr über ihn. Er ist befreit, die Ketten sind gesprengt. Kein Ägypter mehr da, der alte Mensch, der ist tot. Kein alter Mensch mehr da, kein alter Adam, der immer wieder kommt und dich plagt, der ist tot. Und solange wir dafür halten, dass er tot bleibt, bleibt er auch tot. Christus wird ihn immer tot halten. Diesen alten Ägypter, diesen alten Adam, den alten Menschen, die alte Natur, die fleischliche Gesinnung. All das ist nur Sinn und Begriffe für denselben. Das ist der alte Mensch, der wir waren. Der wir aber jetzt nicht mehr sind. Nur wir wissen es noch nicht. Herrlich ist das Evangelium, Geschwister. Wenn wir lesen, genau diese Passage in Römer 6. Schlagen wir mal Römer 6 auf. Der alte Mensch bleibt tot liegen. Und hat kein Mitspracherecht mehr. Es sei denn, wir lassen ihn. Wir lassen ihn mitreden. Aber lassen wir es nicht zu, Geschwister. Römer Kapitel 6. Hier sagt er in Vers 3 und Vers 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? Ihr Christen, wisst ihr das nicht? Alle, die auf Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. Wir sind alle mit ihm gestorben. Also was kämpft ihr noch gegen Sünde an? Die Sünde, der Kampf gegen Sünde wurde vor 2000 Jahren gekämpft. Und die Sünde wurde besiegt. Die Sünde musste kapitulieren und zwar bedingungslos. Hatte keine Chance gegen Christus. Die Sünde ist gestorben, der alte Mensch ist gestorben mit Christus. Wenn wir das Leben Christi annehmen, dieses siegreiche Leben, und das ist unsere einzige Hoffnung, nur dann sind wir siegreich, weil Christus siegreich ist in uns. Das ist die herrliche Botschaft. Und dann Vers 4, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dieses neue Leben ist das Leben Jesu. Gott hat uns nicht eine reine Weste gegeben, er hat nicht gesagt, schau mal, ich habe dir jetzt einen Start gegeben, ich habe dir einen Vorsprung gegeben, jetzt geh und vollende es. Das sagt er nicht. Von Anfang bis zum Ende gibt er uns alles, was wir benötigen. Und wir werden es noch in aller Deutlichkeit sehen. Dann werden wir weitergehen, Vers 6. Denn wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Dann Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Vers 8. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Vers 11, sehr wichtig. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Überzeugt euren dummen Verstand, dass es so ist. Weil wir haben einen korrupten, kaputten Verstand. Und in dem Moment, wo wir unseren Verstand, wenn wir es im Glauben annehmen, wenn wir unseren Verstand ausschalten und einfach nur dem Wort Gottes vertrauen, weil er das sagt und weil er der Schöpfer ist, kann er nicht lügen. Und annehmen, dass es so ist. In dem Moment ist das alles Realität für uns. Christus ist in uns und wir werden ein Leben führen, das absolutes Licht ist, das ganz sich unterscheidet von unserem alten Leben. Und es wird sichtbar sein. Es funktioniert. Ihr werdet keinen Kampf mehr haben gegen die Sünde. Ihr werdet sehr wohl einen Kampf haben. Aber das ist der Kampf des Glaubens. Nicht der Kampf gegen die Sünde. Dieser Kampf wurde gekämpft vor 2000 Jahren in Christus. Er hat die Sünde verdammt. Die Schrift sagt, er ist deswegen erschienen, damit die Sünde im Fleisch verdamme. Das hat er getan. Meint ihr, es gescheitert? Oh nein. Er hat gesiegt, und zwar in allen Punkten. Und dieses siegreiche Leben gibt er uns mit einem Mal. Durch den Glauben. Indem wir einfach nur glauben. Das ist die herrliche Botschaft. Merkt ihr, das ist die Botschaft, die 1888 kam. Aber diese Botschaft wird am meisten gehasst auf der ganzen Welt. Denn das bedeutet, wie wir sagen, ich bin gestorben. Und nicht jeder stirbt gern. Das bedeutet, ja Moment, was ist denn mit meinen Plänen? Was ist denn mit meiner Zukunft? Ich hatte doch geplant, ein Auto dort zu kaufen. Ich hatte doch geplant, dies zu machen, das zu machen. All das ist Vergangenheit. Christus ist von nun an in mir und er bestimmt mein Leben. Wenn er sagt, geh nach links, geh ich nach links. Wenn er seinen Arm hebt, gebe ich meinen Arm. Was sagt er, der Sohn Gottes? Christus sagte, denn der Menschensohn tut nichts von sich aus selbst, sondern was er dem Vater tun sieht, das tut auf gleicher Weise der Sohn. Sehr wichtig. Christus tat nur das, was er vom Vater hörte, sprach nur das und tat nur das, was er vom Vater sah. Er war das vollkommene Ebenbild des Vaters. Er ging nicht umher nach eigenem Willen und tat dies und jenes. Deswegen sagte er in der Wüste, als Satan zu ihm kam und sagte, ja, dich hungert's doch, du hast 40 Tage nichts gegessen. Wir wissen, das ist so das Limit für einen Menschen. Das ist das, was er so auch vertragen kann. Mehr ist sehr ungesund. Da ist man im Tode nah. Schon nach 40 Tagen ist man sehr, sehr stark geschwächt. Christus war in diesem Zustand. Er war am Ende seiner Kräfte. Und er wollte was essen, natürlich. Er hatte Hunger, der richtete die Schrift. Aber er aß nicht. Und dann kam Satan und sagte, ja, du bist doch der Sohn Gottes. Bist du wirklich? Dann mach doch diese Steine zu Brot. Oder sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Und er sagte, nein, nein, nein. Satan, du hast es missverstanden. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Was er damit sagen wollte, ist, er aß nicht einmal einen Bissen, wenn es ihm der Vater nicht gesagt hat. Erst als der Vater ihm Engel sandte, die ihm dann dienten und ihm Essen brachten, erst dann aß er. Aber die Versuchung, die musste er erstmal durchmachen. Nach diesem 40 Tagen von körperlicher Geschafftheit und Schwäche. Erst die Versuchung und dann, aber er sagte zu Satan klar, nein, 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 nein. Ich lebe nicht davon, was du sagst, sondern ich lebe davon, was der Herr sagt. Wenn er mir gebietet zu essen, dann esse ich. Und wenn er mir nicht gebietet zu essen, dann esse ich nicht. Das ist Christsein. Aber das ist zu hart für viele. Alles aufgeben, mein ganzes Ich. Aber schaut einmal, deswegen sagte ich zuvor und habe ich so viel Betonung draufgelegt in den ersten beiden Predigten, damit wir erkennen unser ganzes Ich, wer wir wirklich sind, damit wir diesen Tausch gerne machen. Wer nicht erkannt hat, dass in ihm nichts Gutes wohnt und wer nicht enttäuscht wurde von seinem eigenen Ich, meistens sind das junge Menschen. Junge Menschen haben noch nicht so viel erlebt. Und sie denken sich, die Welt bietet mir so viel. Schau mal, da habe ich eine Zukunft, da ist mir was ausgemalt, da habe ich mir diese Pläne gesetzt und so weiter. Und alles das soll ich aufgeben, sie wurden noch nicht so richtig enttäuscht vom Leben. Das ist manchmal das Problem. Und manchmal muss uns Gott alles nehmen, was wir haben. Aus lauter Güte und Gnade und Liebe. Und er muss uns nur noch mit den Kleidern lassen, die wir auf unseren Rücken tragen. Damit wir erkennen, wer wir sind. Deswegen musste er Mose aus Ägypten führen. Und er nahm Mose raus aus Ägypten, wo er sich betrachtete und was sah er? Er sah all den Prunk, all das Gold um sich herum, all die Untertanen. Und er sagte, Mose ist ein großer Mann. Aber als er in die Wüste rauskam, hatte er genug Zeit, sich selbst zu betrachten und er sah, in mir ist nichts Gutes. Dort war keiner mehr, sondern er musste 40 Jahre lang Schafe hüten. Und dann konnte er genug mit sich selbst. Und dann, als er am Ende seines Ichs ankam, dann konnte Gott mit ihm das tun, was er mit ihm vorhatte. Das ist interessant. Und manchmal müssen wir in die Wüste. Und Gott muss uns zeigen, wer wir sind. Wenn ihr das nicht erkannt habt, werdet ihr niemals euer Ich aufgeben wollen. Sondern werdet ihr immer denken, ich bin doch gar nicht so ein schlechter Mensch. Ich tue doch nichts Böses. Ich bin doch nicht wie der andere Mörder da draußen. Und deswegen muss einen der Herr manchmal enttäuschen. Enttäuschen. Enttäuschung ist nichts Negatives. Enttäuschen bedeutet, jemanden von einer Täuschung zu befreien. Enttäuschen. Das ist eine wundervolle Sache. Ich hoffe, das geschieht jedem Einzelnen, der noch nicht so weit ist. Dass er sein eigenes Ich hasst. Und wenn ihr dann dort seid, dass ihr euer eigenes Ich hasst von ganzem Herzen, dann sagt ihr, Herr, gib mir dein Ich hasse mich, ich kann nicht mehr leben so. Und dann kann Gott mit dir tun, was du nicht willst, was du nicht kannst. Das ist die herrliche Botschaft, die wir verstehen müssen. So haltet dafür, sagt in Vers 11, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Wo sollen wir leben? In Christus Jesus. Denn seht ihr, unser Platz ist in Christus Jesus. Wir sind nicht außerhalb von ihm. Wir sind in ihm, deswegen sind wir ein Teil von ihm. Deswegen sind wir auch Miterben Christi. Weil wir ein Teil von ihm sind. Und alles, was er erbt, alles, was ihm gehört, alles, was er besitzt, alle Macht, die er hat, gehört uns. Und zwar rechtmäßig durch die Neugeburt. Habt ihr das mal bedacht? Das ganze Universum gehört Christus. Das ganze Universum gehört uns. Deswegen sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet? Ihr seid Könige und Priester. Ja, das ist etwas ganz anderes. Als ich das erfahren habe, oh, da habe ich meinen Kopf erhoben. Ich bin jemand, nicht weil ich mir selbst was einbilde, sondern weil Christus mich zu dem gemacht hat. Er hat mich zu einem Sohn Gottes gemacht. Und er hat uns alle zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Und die wenigsten wissen das. Und sie sehen in ihren Sünden und wundern sich, warum sie aufstehen und ihre Frau so schlecht behandeln in der Früh, weil sie schlecht geschlafen haben. Und dann die Frau zurück und dann gibt es Streit. Oder die Kinder werden schlecht behandelt oder die Kinder rebellieren gegen die Eltern. Und wir wissen nicht, was los ist und das ganze Leben ist so schlecht. Aber wenn wir in Christus sind, existiert all das nicht mehr. Das ist vorbei, Geschwister. Alles ist Christus und Christus kann mit jeder Situation umgehen. Deswegen muss der Mensch werden, damit er ein treuer Hohepriester ist und mit unserer Schwachheit mitleiden kann. Merkt ihr, wie alles zusammengreift wie eine vollkommene Kette. Wenn auch nur unvollkommen, wenn auch nur unvollständig heute alles gesagt wird. Aber ich hoffe, dass Dinge in eurem Kopf hängen bleiben. Denn ich bezeuge euch, Geschwister, dass dieses Evangelium funktioniert. Ich hätte nicht so gesprochen vor einem Dreivierteljahr. Wenn man mich damals gefragt hätte, was ist denn? Bist du frei von Sünde? Kennst du jemanden, der frei ist von Sünde? Oh, ich hätte meinen Kopf senken müssen, ich hätte sagen müssen. Nein, leider nicht. Ich weiß es, dass die Bibel das sagt. Die Schrift sagt das und Gott kann nicht lügen. Es würde ein Volk geben, das ohne Sünde dastehen wird, ohne Runzeln, ohne Flecken vor dem Herrn. Aber ich habe es noch nicht erreicht. Heute ist es ganz anders, Geschwister. Und ich weiß, dass einige, die hier drin sitzen, auch dieselbe Erfahrung mit mir gemacht haben. Die Neugeburt erfahren haben. Und ich kenne viele Geschwister auf der ganzen Welt, die diese Neugeburt erfahren haben. Und alle singen sie dasselbe Lied des Mose. Alle sind sie fröhlich in dem Herrn und erfreuen sich in dem Herrn. Täglich. Ich wünsche mir, dass wir alle dorthin gelangen und alle zusammen mit den Heiligen ausrufen können. Gelobt sei der Herr für dieses wundervolle Geschenk der Gnade, das er uns gegeben hat in seinem Sohn Jesus Christus. Ich gebe noch viel. Ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten wir in der Zeit sind. Ah, dreiviertel Stunde. Gut. Wir haben noch 15 Minuten. Wir versuchen alles zusammenzuraffen. Wie gesagt, dieses Studium ist ein unendliches Studium. Wir werden es für alle Ewigkeiten studieren. Deswegen ist es so wunderschön. Wir werden für 1 Million Jahre werden wir das studieren und wir werden es immer noch nicht ergründet haben. Das ist ein wundervolles Thema, Geschwister. Warum fangen wir nicht jetzt und hier an und lassen alles, was uns wie ein Klotz am Bein hängt, weg. Was uns nicht rettet. Was uns nicht hilft. Alles, was nicht im Licht der Christi des Kreuzes von Golgatha studiert wird oder erkannt wird, ist ein falsches Licht und sollte von uns geworfen werden. Alles muss im Licht des Kreuzes. Und mir ist das vollkommen egal, wie viele Feinde ich mir mache. Ich stehe vor Gott da und muss vor ihm predigen, nicht vor Menschen. Predige ich denn jetzt Menschen zuliebe oder Gott zuliebe, sagt Paulus. Ich sage das die Wahrheit, Geschwister. Ich habe gekämpft mit der Sünde. Aber das funktioniert. Hier haben wir ein Evangelium, das funktioniert. Deswegen hat Gott in seiner Gnade 1888 die Botschaft gesandt. Damit alle befreit werden. Und alle, die befreit werden wollten, die sich danach gesehnt haben, nach diesem Leben in Christus, diesem sündlosen Leben, die haben das erlangt. Denn das ist eine Verheißung, die fest steht, so fest wie Gott steht. Ja, ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist. Als sie auf der anderen Seite des Meeres hervorkamen, sie waren auf der anderen Seite angekommen, begann sofort, und ihr kennt das, es begann sofort die göttliche Versorgung. Was war die göttliche Versorgung? Was gab Gott ihnen vom Himmel?
Manna.
Wisst ihr, was Manna ist? Habt ihr mal darüber ein wenig nachgedacht, was Manna ist? Mose, die Schrift berichtet, dass Mose 120 Jahre alt wurde. Sein Augenlicht wurde nicht schwächer und seine Körperkraft ließ nicht nach. Und das alles wegen dem Manna. 40 Jahre hat er Manna genossen. Im Manna war, wir nennen es das Engelsbrot, das Himmelsbrot. Es waren alle Ballaststoffe, alle Vitamine, alle Energie, alle Stoffe drin, die ein Körper braucht. Alles war, es war eine vollkommene Speise. Nun, was ist das Manna? Lesen wir einmal in Johannes 6. Was ist das Manna für ein Symbol? Manna ist der Schatten. Was ist jetzt die Wirklichkeit? Johannes Kapitel 6. Wir lesen dort ein paar Verse. Und wir wissen, das ist der Tag danach, als Christus die 5000 Mann ernährt hatte mit Brot und Fisch, mit drei Broten und fünf Fischen. Ich verwechsel das immer. Danke schön. Sehr gut. Ich mag es, wenn ihr mitmacht. Und gleich am Tag darauf kam dieselbe Menge zurück. Und die Jünger, die waren am Tag zuvor, am Abend, mit dem Boot weggefahren. Und Jesus ist da geblieben am Flussufer. Aber als die Juden danach kamen, oder als die Menschenmenge danach kam am nächsten Tag, fanden sie Jesus nicht. Und sie dachten sich, die Jünger sind noch weggefahren. Und Jesus war da. Wie ist der denn rübergekommen? Oder wie ist der weggekommen von hier? Und sie haben sich gewundert. Und sie sind auf die andere Seite gegangen. Wir wissen, das war die Nacht, in der Christus auf dem See ging, auf dem Wasser lief und dem Boot entgegen. Und sie fürchteten sich, die Jünger. Und dann Petrus ging mit ihm auf dem Wasser und so weiter. Eine wundervolle Geschichte, das. Seine Predigt für sich selbst. Und dann kam diese Menschenmasse auf der anderen Seite an und sie sagt, Meister, wie bist du hierher gekommen? Deine Jünger sind doch weggefahren mit dem Boot. Sie wussten es nicht, aber Christus war auf dem Wasser auf die andere Seite gelaufen in der Nacht. Und dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, ihr kommt nicht, weil ihr die Wunder gesehen habt. Weil ihr denkt, ich sei der Messias. Weil ihr überzeugt seid, ich sei der Sohn Gottes. Sondern ihr kommt, weil ihr von dem Brot gegessen habt und ihr seid satt geworden. Diese Menschen dachten sich, wenn wir uns an den Menschen halten, wird es uns nie hungern, wir werden nie hungern, wir werden nie dürsten. Der gibt uns alles, also gehen wir wieder zu ihm. Und das war ihr Problem. Sie wollten nicht Christus als den Messias anerkennen, sie wollten ihn nicht als den Herrn ihres Lebens anerkennen, sondern sie wollten ernährt werden. Und er sagte es ihnen, er wusste es, er kannte das Herz eines jeden. Und er sagte, wahrlich, ich sage es. Und dann heißt es dann später, Vers 28, da fragten sie ihn, was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Ach, wie toll die Frage. Das ist die Frage, die sich wahrscheinlich fast jeder Christ stellt. Was sollen wir tun? Wir möchten tun. Wir möchten etwas machen, um die Lorbeeren für uns zu beanspruchen. Was sollen wir tun? Der Mensch tut viel lieber, als zu glauben. Das ist das Problem. Und dann muss sie Jesus ganz klar aus dem Schlaf aufrütteln und er sagt ihnen die Wahrheit mitten ins Gesicht, ohne Wenn und Aber. Er sagt ihnen ganz klar, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk. Wollt ihr etwas tun? Dann tut Folgendes. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So einfach ist das. Wollt ihr etwas tun? Dann glaubt an den Gott gesandt hat. Und dann geht es weiter. Dann heißt es weiter in Vers 31. Unsere Väter, sagen die Juden dann, sie sprachen dann zu ihm in Vers 30, ja, was tust du für ein Werk, dass wir dir glauben? Sie hatten am Tag zuvor gesehen, wie er 5000 Mann mit so wenig Essen gespeist hatte. Und jetzt fragen sie ihn, was tust du für ein Werk, damit wir dir glauben? Verblendete Menschen. Aber dann heißt es weiter in Vers 31. Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel. Sie waren stolz darauf, dass ihre Väter in der Wüste von Gott ernährt wurden. Aber was tust du denn? Und jetzt kommt wieder die ernüchternde Antwort von Christus. Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot. Und jetzt passt auf, vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Also, was war das Manna für ein Symbol? Für was? Für Christus. Christus, das Leben Christi. Er sagt, ich bin das Brot. Wisst ihr denn nicht, dass nicht eure Väter das Manna vom Himmel haben fallen lassen? Mein Vater gibt euch das Brot, sagt er. Und das wahre Brot, das vom Himmel kommt, ist, bin ich, sagt er. Ist der denn, den mein Vater gesandt hat? Dann spricht er weiter in Vers 33. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Das Manna damals war Christus, niemand sonst. Die vollkommene göttliche Versorgung ist das Leben Christi. Sie haben Anteil gehabt am Leben Christi in der Wüste und begriffen es nicht einmal. Sie hatten keine Ahnung und wisst ihr, deswegen sind sie nicht in das verheißene Land eingegangen. Weil sie murrten und sie wollten irgendwann das Manna nicht mehr. Sie haben gesagt, ja, gib uns was anderes. Wir haben dort die Fleischtöpfe gehabt und die Zwiebeln und den Knoblauch und all die guten Dinge. Und hier haben wir was? Hier haben wir täglich Manna. Manna und Manna und sonst nichts. Aber das war doch die beste Speise, denn das hat Christus verkörpert, das hat Christus symbolisiert. Und Christus sagt, das war ich eigentlich in der Wüste. Ihr hattet Anteil an mir und wusstet es gar nicht. In allen Zeitaltern ist die Medizin dieselbe. Das Leben Christi. Es gibt für den Christen keinen Ausweg. Wollt ihr in den Himmel? Was wollt ihr? Es kommt drauf an. Ich weiß, dass es viele gibt, die einfach nur in die Gemeinde gehen, um Sensationen zu hören. Um einfach zu hören, was der neueste Klatsch und Tratsch ist und was die neuesten Prophezeiungen hier sagen und da sagen. Und wichtig beziehe nämlich nicht auf die wichtigen Vorträge, die gegeben wurden. Es war viel Wichtiges, gerade über den Sabbat, den wir gehört haben, gerade über die Trinität, die uns ganz klar aufgezeigt wurde, was mir sehr gut gefallen hat. Aber es geht darum, dass diese Menschen versuchen, durch diese Dinge gerettet zu werden. Nein, Geschwister. Christus allein ist das Leben. Christus allein gibt das Leben. Denn er ist das Himmelsbrot. Er ist das Brot, das vom Himmel kommt. Und das Leben der Welt gibt. Wir müssen verstehen, wer Christus ist. Wir müssen verstehen, wer Gott ist. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich lange Zeit, viele Jahre, gegen die Trinität Vorträge gegeben habe. Deswegen habe ich das sehr, sehr gut genossen, gestern, was ich gesehen habe. Denn wer Gott nicht kennt, wer diesen dreifaltigen irgendetwas, diesen Mischlingsgott im Kopf hat, der wird niemals den Vater in ihm erkennen, der wird niemals erkennen, dass der Vater, was er gelitten hat, als er seinen Sohn gab. Und das ist das riesige Problem. Und deswegen müssen wir einen klaren Kopf bewahren, wenn es um Gott geht. Wir müssen ihn kennen. Deswegen heißt es, wie Bruder Laufersweiler sagte, in einem seiner Gebete. Das ist aber das, es war der Bruder, kennt den Namen jetzt nicht. Der sagte, das ist aber das ewige Leben, dass die Dichter du allein wahre Gott bist. Und nicht nur gesagt, dass Jesus Christus erkennen. Das ist das ewige Leben. Wenn wir sie erkennen, erkennen wir unseren Zustand. Wenn wir unseren Zustand erkannt haben und die Natur Gottes, dann wollen wir seine Natur haben. Wir übergeben ihm unser Leben, er kommt in unser Leben und verwandelt uns von innen her. Und das ist das Wunderschöne dabei. Nicht wir strampeln uns ab, sondern er tut alles für uns. Und dann heißt es weiter in Vers 46. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist. Der hat den Vater gesehen. Er spricht von sich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Es heißt hier nicht, wer glaubt, der wird das ewige Leben haben. Es heißt hier, wer glaubt, der hat das ewige Leben hier und jetzt. Warum? Weil wenn Christus, wisst ihr, das ewige Leben ist nicht ein Was. Das ewige Leben ist ein Wer. Es ist Jesus Christus. Und wenn Christus in uns wohnt, haben wir Heiligung. Wir haben es gelesen, 1. Korinther 1, Vers 20, Vers 30. Wir haben Heiligung, wir haben Weisheit, Erkenntnis, Erlösung, das ewige Leben. Wir haben Vollkommenheit. Alles, das ganze Universum ist in Christus und die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt in ihm. Deswegen sagt Paulus zu den Galatern, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Und viele kommen und sagen, du musst diese und diese frommen Dinge tun und du musst dich besonders kleiden und besondere Zeremonien durchführen und dies tun an deinem Körper und das tun mit deinem Körper. Das sind alles Menschen, die das Evangelium nicht kennen. Deswegen sagt Paulus, lasst euch niemals ein schlechtes Gewissen machen. Sondern ein jeder wisse, dass in Christus die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und ihr habt Anteil an dieser Fülle. In der Elberfelder heißt es, und ihr seid vollkommen in ihm. In einer anderen Schlachter, glaube ich, heißt es, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Das bedeutet, wir haben die ganze Fülle der Gottheit in uns. Deswegen lasst euch niemals ein schlechtes Gewissen machen. Wer Christus hat, der ist perfekt. Wer Christus hat, der ist vollkommen. Wer Christus hat, der hat alles. Ich habe mal einen Bruder gefragt. Lieber Bruder, wir hatten ein Argument diesbezüglich. Und ich sagte zu ihm, lieber Bruder, ist Christus nicht genug? Und er sagte, nein. Oh, das werde ich nie vergessen. Christus ist nicht genug für diesen Mann. Ich bete bis zum heutigen Tag für diesen Menschen. In Christus ist alles die gesamte Erlösung. Wenn wir Christus haben, haben wir alles, das ganze Universum und die Fülle der Gottheit leibhaftig in uns. Was wollen wir mehr? Das ist das Evangelium. Es ist wundervoll. Und dann sagt er weiter natürlich, hier in Vers 53, in Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander, sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Und so weiter. Und dann sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Und dann sagt es noch einmal, denn mein Fleisch ist die wahre Speise. Mein Fleisch kann euch wirklich helfen. Mein Blut ist der wahre Trank. Mein Blut kann euch wirklich frei machen, sagt er. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist die Gemeinschaft. Und die bezeugen wir durch das Abendmahl. Durch das Abendmahl. Das ist eine äußerliche Zeremonie. Deswegen hat uns Christus zwei Dinge hinterlassen, die für uns das Wichtigste sind, die genau darauf hinweisen, auf den vollkommenen Erlösungsplan. Er hat uns einmal die Fußwaschung und das Abendmahl gegeben. Das ist die erste Zeremonie, die uns im Neuen Testament übrig gelassen wurde. Und die Taufe. Die Taufe bezeugt den Tod und die Auferstehung. Solange wir das tun, solange wir taufen, verkündigen wir Christus. Sein Tod und seine Auferstehung, dass wir mit ihm gestorben sind und mit ihm auferstanden sind. Das gleiche mit dem Abendmahl und mit der Fußwaschung. Abendmahl, teilhaben an seinem Fleisch, wie es sagt, und an seinem Blut. Symbolisch. Aber das, was innerlich stattfindet, was die Realität, die unsichtbare Realität ist, das bezeugen wir äußerlich durch diese Zeremonie. Deswegen sagt er, solange ihr das tut, verkündigt ihr meinen Tod und seine Auferstehung. Und das konnten die Juden nicht begreifen. Sie haben gesagt, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Sie haben gedacht, sie müssten Christus ergreifen, sie müssten ihn auch in Stücke hacken und jeder müsste ein bisschen von ihm nehmen und sein Blut trinken. Das dachten sie. Und seine Jünger auch. Und dann sagt er zu seinen Jüngern in Vers 61, da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Stein des Anstoßes, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Wie werdet ihr euch dann verwundern? Und dann sagt er weiter, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nicht nütze. Mit anderen Worten, versteht ihr denn meine Worte nicht? Ich spreche doch nicht von meinem Fleisch. Ich spreche von meinem Geist. Aber damit ihr es begreift, auf der fleischlichen Ebene, wie ihr jetzt immer noch seid, sagt so ungefähr zu seinen Jüngern, so muss ich mit euch fleischlich reden. Wenn mein Fleisch nicht isst, weil das verstanden die Juden, etwas zu essen, das verstehen wir, etwas zu trinken, das verstehen wir. Und so haben wir Gemeinschaft. Was passiert mit all dem, was wir essen und trinken? Das geht in uns hinein und wird zu einem Teil von uns. Und das wollte er klar machen. Er sagt, ich wohne in euch, wenn ihr Gemeinschaft mit mir habt. Durch den Glauben. Wenn ihr mir glaubt, deswegen sagt er, wer glaubt, der hat das ewige Leben in sich. Das Essen ist der Glaube. So viel dazu. Es gibt noch sehr, sehr viel zu sagen. Ich habe mir zu viel vorbereitet. Aber ich habe diese Predigt schon einmal gesprochen gehabt und da habe ich es geschafft, alles, die ganzen Verse durchzugehen. Wer sie möchte, ich glaube, ich habe sie auch draußen auf dem Tisch liegen. Im kindlichen Glauben sollen wir also Christus täglich annehmen und Gemeinschaft haben an seinem Geist. Jetzt haben wir genau eine Stunde. Wir wollen noch einige Verse zum Abschluss lesen. Wir lesen 1. Korinther 6, Vers 15. 1. Korinther 6, Vers 15. Hier heißt es, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wieder eine Frage der Verwunderung. Ja, wisst ihr das denn nicht? Dass wir Glieder am Leib Christi sind, und zwar buchstäblich. Weil unser Geist verschmolzen ist mit seinem Geist. Deswegen sind wir an seinem Leib. Wir gehören offiziell zu seiner Existenz. Wir sind ein Teil von seinem Leben. Das ist interessant. Nicht nur symbolisch, nicht weil er oben existiert. Wisst ihr, viele Menschen haben so eine Vorstellung von dem Evangelium. Der Papa, der Sohn lernt Fahrrad fahren. Gerade alt genug geworden, hat ein Fahrrad bekommen und lernt Fahrrad fahren. Und der Sohn fängt an zu strampeln und ist natürlich unvollkommen, ist noch nie Fahrrad gefahren und der Papa läuft nebenher. Und immer wenn das Kind droht zu fallen, dann stützt das der Papa. Und sagt, so stellen sich die meisten das vor. Aber das Kind macht die Arbeit, das Kind muss strampeln und muss die Balance halten und alles. Der Papa hilft ab und zu, wenn Hilfe nötig ist. Viele haben so eine Vorstellung vom Evangelium. Das ist kein Evangelium, das ist eine Irrlehre, das ist ein vollkommen falsches Bild vom Evangelium. Das Evangelium ist ganz anders. Das Evangelium besagt, komm, lass mich fahren und du bist auf meinem Rücken. Und du tust gar nichts, außer dass du dich festklammerst an mir. Das ist das Evangelium. Nicht, dass wir strampeln, wir schwitzen und wir die ganze Arbeit machen und Gott sendet uns ab und zu von der Höhe, da wo er sitzt auf dem Thron, seine Energie und ab und zu bekommen wir dann Hilfe und so weiter. Nein. Christsein bedeutet, das ganze Leben ihm zu übergeben. Wenn ihr Elia lest, von Daniel, von David, von all diesen großen Männern, Elisa, habt ihr nicht das Gefühl, dass sie keinen eigenen Willen haben? Merkt ihr nicht, wie sie, der Herr sagt ihnen, jetzt gehst du dorthin? Jawohl, geht er dorthin. Aber sie tun es vom, das ist ihr Leben, weil sie haben sich selbst erkannt. Und sie sind gestorben mit Christus und auferstanden mit ihm. Im Glauben auf die zukünftige Heilsdauer Christi. Und dann ist interessant wie Philippus. Philippus ist einer, der mir sehr, sehr gefällt. Der Geist entrückte Philippus in die Wüste. Und das ist interessant. Seht ihr? Philippus hatte keinen Willen. Er dachte sich, ja, das ist ein Imbissstand, da gehe ich mal hin, mal ein bisschen Brotzeit. Nein, für ihn galt das Wort Gottes. Gott sagte, geh zu diesem, halte dich an den Wagen. Jawohl. Sprech mit dem Kämmerer. Jawohl. Hat ihm das Evangelium ausgelegt. Und dann sind sie ausgestiegen, taufe den Kämmerer. Jawohl. Nachdem er ihn getauft hatte, wurde Philippus entrückt und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Das ist das Leben eines Christen. Und Paulus fand sich in einer Stadt wieder und ging weiter. Seine Mission war dort beendet. Gott entrückte ihn dort, was das auch immer heißt. Überlass das dem Herrn. Aber er fand sich in einer Stadt wieder und ging sofort wieder an die Mission und verkündigte das Evangelium weiter. Ich liebe diese Geschichten. Das ist das Leben eines Christen. Als sie Paulus gefangen nahmen, Petrus wollten sie kreuzigen. Der Herr hatte es ihm vorausgesagt, dass er einen schrecklichen Tod erleiden würde. Aber sie kamen zu ihm und sagten ihm, jetzt werden wir dich kreuzigen. Und er sagte, wie bitte? Kreuzigen? Ich bin's nicht wert. Bitte den Kopf nach unten. Das ist Christsein. Nichts und niemand kann uns etwas anhaben. Huss! Sie brachten Huss zum Scheiterhaufen und mit einem Triumphgesang ging er zum Scheiterhaufen, als er festgebunden wurde, sang er weiter bis zu seinem Tod. Er spürte keinen Schmerz. Er wusste, Christus ist alles in allem, also was mache ich mir Sorgen? Mein Leib gehört Christus, mein Geist gehört Christus. Das Feuer macht Christus, das Holz, an dem ich gebunden bin, ist das Werk Christi. Alles ist Christus. Also wenn er diese zwei Elemente vereinen möchte, Körper mit Feuer, es ist sein Wille, es sind seine Elemente und es ist sein Körper. Es ist absolut sein. Und sie hatten keine Angst. Stephanus wurde gesteinigt. Er hat nicht mit einem Mal gesagt, na gut, ich nehme es zurück. Er hatte ja den Juden vorgeworfen, dass sie Christus gekreuzigt hatten und so weiter. Hat ihm die ganze Geschichte ausgelegt. Und dann sagte Stephanus, ich sehe den Herrn, den Sohn Gottes zu Rechten der Majestät in der Höhe sitzen, zu Rechten des Vaters. Und dann konnten sie das nicht mehr hören und haben Steine aufgehoben. Und mit einem Lächeln, Herr Jesus, rechne ihnen diese Sünde nicht an, sagte. Er bat noch für seine Feinde, die ihn gerade steinigen wollten. Und dann haben sie ihn gesteinigt und er sagte, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das ist Christsein. Und wir werden bald in eine Trübsal hineingelangt und da wird uns kein Wissen über dies und jenes helfen, sondern da wird uns nur die Gemeinschaft mit dem Herrn helfen. Nur die Gemeinschaft mit dem Herrn. Der von neuem geboren ist, den wird er bewahren. Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid. Auf der Zeit des Endes. Auf die Zeit. Aber es ist interessant. Wir sind versiegelt wie hier und jetzt. Wir müssen versiegelt bleiben bis zur Trübsal. Und bis dorthin bereitet uns der Herr vor im Glauben. Er sendet uns viele, viele Situationen, in denen wir sind, wo wir unseren Glauben üben dürfen. Wisst ihr, zum Abschluss möchte ich euch noch drei Sätze sagen, die mir sehr, sehr geholfen haben, die mein Herz sehr berührt haben. Der Anfang, der Beginn des Christseins ist die Augen weg von sich selbst zu nehmen, hin auf Christus. Die Steigerung des Christseins bedeutet, die Augen auf Christus zu belassen. Und die Vollkommenheit des Christseins bedeutet zu lernen, wie ich meine Augen nie mehr von Christus wegnehme. Das ist die Vollkommenheit eines Christen, in Verbindung mit dem Vollkommenen zu bleiben. Und ich wünsche mir, dass jeder von euch diesen Weg geht und sein Herz öffnet, besonders die Täuflinge. Und dass sie mit einer herrlichen Freude ins Wasser gehen und wissen, ich bin nicht mehr, zusammen mit Paulus sagen können, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Möge der Herr uns geben, dass wir das verstehen. Und wenn wir zusammenfassend nochmal zurückblicken, sehen wir, dass der Herr alles getan hat. Die Israeliten wären in 11 Tagen, wusstet ihr das? Sie hätten 11 Tage gebraucht, um von Ägypten nach Kanaan zu gelangen. 11 Tage. Sie sind 40 Jahre. Warum? Wegen dem Unglauben. Weil sie nicht glaubten. Für sie war das zu fantastisch. Für sie war das zu... Was soll das bedeuten? Gott hat alles getan. Ich brauchte zu gehorchen. In 11 Tagen wären sie dort gewesen, wenn sie einfach nur gehorcht hätten und vorwärts gegangen wären, voller Dankbarkeit. Die Mauern von Jericho, wie sind sie gefallen? Ich erzähle das immer wieder gern. Mit was sandte Gott Israel dorthin? Hat er ihnen Waffen in die Hand gegeben? Nein. Er hat ihnen Instrumente in die Hand gegeben. Er hat gesagt, die Sänger und die Instrumentenspieler vorne bitte. Die waren vorne, das ganze Volk hat gesungen und fröhlich frohlockt in dem Herrn. Und sie sind 7-mal um Jericho gelaufen und die Mauern, die so uneinnehmbar waren, diese Stadt, die war bekannt dafür, dass die Mauern alle Feinde abgehalten hatten bis dann. Die Mauern fielen. Was haben sie getan? Sie sind gegangen und haben sich gefreut. Das war alles, Geschwister. Sie haben den Herrn gelobt und die Mauern fallen um uns ein und all das. Das ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Jeder, der das annimmt, der wird die Neugeburt, die Zeugung von oben erfahren. Und der wird mit Christus zusammen nur noch Christus verkörpern. Er wird nur noch das tun, was Christus von ihm will. Wenn Christus sich bewegt, bewegt er sich. Wenn er etwas sagt, sagt er das Gleiche. Ich weiß, dass alles, was ich hier sage, wenn ich hier vor euch stehe, das bin nicht ich. Ich sage nur das, was Paulus auch gesagt hat. Ich lebe doch nur nicht ich. Christus lebt in mir. Das muss jeder Christ, der sich Christ nennt, muss das sagen können. Andernfalls seid ihr keine Christen. Ich weiß, für viele ist das eine neue Botschaft. Aber es ist eine herrliche Botschaft für alle, die nach der Lösung suchen und sich danach sehnen. Für alle anderen, die das nicht haben wollen, die eine kurze Zeit fröhlich sein wollten, wie die Juden im Licht des Johannes. Christus sagte zu ihnen, ihr wolltet doch nur eine Zeit lang fröhlich sein in seinem Licht. Das war alles. Mehr wolltet ihr nicht. Seinen Bekanntheitsgrad genießen. Euch zu seinen Fans zählen. Das war alles. Aber mehr nicht. Ihr wolltet keine Lösung haben. Aber ich hoffe, dass jeder Einzelne von uns, und davon gehe ich aus, jeder Einzelne von uns diese Erlösung sich ersehnt. Wir sitzen alle im selben Boot, Geschwister. Wir wollen alle gemeinsam dort hingehen. Und wenn einer diese Geburt erlebt hat, diese Neugeburt, der hat nur noch im Kopf, jetzt bin ich frei geworden, Herr. Jetzt zeig mir, wie ich dem anderen helfen kann, dass er das auch. Ihr werdet auf der Straße jeden Menschen, den ihr seht, ihr wollt jeden anhalten, bei der Hand nehmen und hast du 5 Minuten. Ich muss dir eine so große Botschaft sagen, dein Leben wird sich verändern. Dann sind wir so weit, dass wir die ganze Welt mit dem Licht Gottes erfüllen und dann wird der Geist Gottes ausgegossen über die Menschen. Über die in Christus sind. Und wir werden Zeichen und Wunder sehen. Und wir werden Heilungen und Dämonen werden ausgetrieben und Tote werden auferstehen und dann wird das Ende kommen. Das Problem ist nicht, wann das Sonntagsgesetz kommt. Das Sonntagsgesetz, wisst ihr, worauf es wartet? Es wartet auf die Vollendung des Volkes Gottes. Darauf wartet alles. Haben wir es vergessen? Die 4 Winde werden immer noch festgehalten, bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt werden. Und dann werden die 4 Winde losgelassen. Kümmert euch nicht um das, was in der Welt stattfindet. Ich kenne so viele Geschwister, die ständig im Fernsehen hängen und die gucken die Nachrichten und der Pastor das und sie ruft mich an, hast du gehört und dies und das. Das ist nicht unser Problem. Wir haben unsere Augen nicht auf den Papst zu richten. Wir haben unsere Augen auf den Herrn und Heiland zu richten, auf unseren einzigen Retter. Das ist unser Problem. Was um uns herum geschieht, das ignorieren wir. Wir sollen nicht ignorant sein in dem Sinne, dass wir faul sind. Nein, 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 nein. Sondern wir sollen arbeiten und wirken, aber Aber das, damit wir Glauben haben. Damit wir Glauben haben. Nicht damit wir Sünde überwinden, nicht damit wir Bescheid wissen über dies und das. Wisst ihr, es gibt so viele, die über die politischen Lagen Bescheid wissen. Und zwar viel besser als irgendein Christ. Das ist nicht das Problem. Aber der Mensch ist nicht gerettet, sondern der, der in Christus ist. Gelobt sei der Herr, dass er jedem Einzelnen von uns diese wundervolle Gabe als ein Geschenk darreicht. Ich bete darum. Ich bete und ich flehe euch an. Nehmt dieses Geschenk an. Lasst euch versöhnen mit dem Herrn. Gelobt sei der Herr für alles. Ich hoffe, dass ihr das behaltet und dass ihr weiterhin dieses Thema studieren werdet, damit jeder Einzelne von uns dorthin gelangt, dass er sagen kann, ich bin frei in dem Herrn. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus.